Adam Grant hat einmal gesagt, als man ihn gefragt hat, was er denn so beruflich macht, hat er gesagt, I study how to make work not suck.
John Izzo hat sich gefragt, wie man im Leben glücklich wird. Und sein Vorschlag nach einer Menge Interviews mit weisen Menschen sind diese 5. Und dann können wir uns das in den Kalender packen und einmal im Jahr mit uns selbst in Klausur gehen und checken, ob wir auf Kurs sind.
Wo man gewöhnlich Verletzlichkeit, ja, mit Schwäche und Mangel an Integrität gleichsetzt, zeigt sie nämlich auf, wie sehr Verletzlichkeit zu authentischer Lebensweise und Führung gehört.
In längeren Beziehungen schaut man oft nur noch auf das Negative. Das kippt irgendwann um. Am Anfang überwiegt immer das Positive. Irgendwann geht der Fokus nur noch auf das Negative. Dabei ist beides die ganze Zeit da.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt. Mit Joanna-Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Wir sprechen heute über psychologische Erkenntnisse, die wir für Business und Karriere einsetzen können. Genauer über die Lehren von Adam Grant, John Izzo und Brené Brown. Wir haben ja schon mal über Psychologen gesprochen hier. Das ist schon lange, lange her und passierte unter anderem Vorzeichen. Und es ist eine der beliebtesten Folgen von Learnings geworden. Nummer 14, Psychologie im Marketing, was man von Sigmund Freud, Edward Bernays und Walter Lippmann lernen kann. Auch eine Empfehlung. 2 dieser 3 gehören zu meinen absoluten Helden. Und keiner davon ist Sigmund Freud. Edward Bernays müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Generell ist Psychologie natürlich ein Thema, das unsere Suche nach Learnings für Business und Karriere hier durchzieht. Egal, ob wir gerade die Folge über Tischtennis machen, über die über Förster.
Auch interessant. Tischtennis und Förster.
Kommt beides noch.
Kommt auf die Liste.
Ja, kommt auf die Liste. Genau, heute haben wir erstmal, wie gesagt, Psychologen. Und wir haben Pia von Zipgate dabei, denn Zipgate hat das geile Buch, 24 Workhacks geschrieben, das die Learnings-Community kostenlos unter zipgate.de/learnings-podcast beziehen kann. Und ihr bekommt heute wieder einen Teil des Gesprächs von Pia und mir zu diesen Workhacks zu hören. Aber vor Pia erstmal Joanna, möchtest du anfangen?
Ja, super gerne, denn ich freue mich total heute auf die Folge, denn tatsächlich Adam Grant und Brené Brown sind tatsächlich ja große Vorbilder für mich in den letzten Jahren geworden und auch ja, man kann schon so sagen, meine Lieblingsautoren, Psychologen, Vorreiter, Thought Leader sagt man ja heute tatsächlich auch im Business-Kontext, ne? Also Menschen, die sozusagen Vorreiter im Führen sozusagen sind. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, du hast mich in Folge 53, da ging es um Must-Reads, da haben wir über Bücher gesprochen, tolle gefragt, welches Buch oder welche Bücher ich so am meisten verschenkt habe oder weiterempfohlen habe. Und ich habe damals gesagt, Brené Brown, Dare to Lead und The Gift of Imperfection, 2 Bücher, von denen ich nachher auch etwas berichten werde. Also von daher, hier schließt sich der Kreis. Ich habe damals gesagt, ich hoffe, ich habe irgendwann die Chance, mal über die großartige Brené zu sprechen. Und das machen wir heute.
Cool.
Und ich möchte starten. Und zwar starte ich mit Adam Grant. Adam Grant hat einmal gesagt, als man ihn gefragt hat, was er denn so beruflich macht, hat er gesagt, I study how to make work not suck. Das fand ich super. Das beschreibt in einem sehr kurzen Satz, mit was er sich beschäftigt. Denn er ist Organisationspsychologe. Für die, die nicht wissen, was das ist. Also jemand, der quasi seine Psychologie, also sein Psychologiestudium in Organisationen anwendet und sich anschaut, wie sind quasi Strukturen, Muster, Systeme in Organisationen und wie können Menschen sozusagen dort innerhalb der Organisation Strukturen aufbauen, Sinn finden, Motivation finden, effizient arbeiten und so weiter. Also vieles, was die Organisationspsychologie sozusagen abdeckt. Er ist daneben TED-Speaker. TED-Konferenzen erwähnen wir ja hier auch des Öfteren. Wichtige große, ja, Bühnen dieser Welt sozusagen, wo er auch, da kommen wir gleich noch zu, ein sehr berühmter Speaker geworden ist. Und was macht er so in seinem Alltag? Er ist Professor an der Wharton School der University of Pennsylvania und wie nicht anders zu erwarten mit dem Schwerpunkt Organisationspsychologie natürlich. Das, was ihn schon in sehr jungen Jahren bekannt gemacht hat, beziehungsweise eine Faszination, glaube ich, auf seine Person gelegt hat, war, dass er im Alter von 28 Jahren eine akademische Anstellung bekam. Und zwar nicht als Hiwi, ja, Hilfsarbeiter oder so, oder Tutor, sondern als jüngster Professor an der Wharton School mit 28. Okay. Ganz geil. Also auf jeden Fall ein Brainy, würde ich mal so sagen. Aber fangen wir mal ein bisschen vorher an. Adam Grant ist nämlich tatsächlich noch gar nicht so alt. Er ist dieses Jahr im Sommer 40 geworden. Also von 81. Wir sind ein bisschen jünger noch, ne? Also ich würde sagen, so fast unser Jahrgang. Aber ich mache uns mal nicht älter jetzt gerade. Er ist in West Bloomfield in Michigan groß geworden als Sohn eines Anwalts und einer Lehrerin. Und er wuchs in einem Vorort von Detroit, Michigan auf. Er nahm an Tauchturnieren teil, war ne, also auch sportlich sehr affin, strebte eine professionelle Basketballspielkarriere an. Ich glaube, das war eher ein Traum, wenn man ihn mal so in live gesehen hat. Und ich habe ihn tatsächlich mal, wann war das denn? Ich glaube, 2017 habe ich ihn live erlebt, sogar ein paar Worte mit ihm gewechselt in Austin auf der South by Southwest Konferenz. Und er ist eigentlich eher ein bisschen schmaler, schmächtig, glatzköpfig. Also, dass er so große professionelle Basketballkarriere anstreben wollte, wahrscheinlich in jungen Jahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich da schmunzeln, als ich das gelesen habe. Also, aber was ich damit sagen will, er war ein ganz normaler Junge sozusagen. Ja, während der Highschool wurde er dann irgendwie im Tauchen gekürt als All-American-Taucher. Das war wahrscheinlich so eine Auszeichnung, keine Ahnung. auf jeden Fall ein ganz normaler Junge. Trotzdem gibt es eine Anekdote, die wird auch in einer seiner TED-Talks, davon wird erzählt, dass er schon eine ganz große Affinität sehr jung hatte, sich durchzubeißen. Und das ist auch was, was ja unsere Folgen immer mal wieder so durchläuft. Ne? Also Menschen, die sehr berühmt geworden sind oder die eine bestimmte Passion für etwas haben, dass die schon sehr ambitioniert waren, auch oft in jungen Jahren und so einen Kampfgeist hatte. Und er hat in sehr jungen Jahren schon Nintendo immer viel gespielt. Klar, Amerika, da war das alles noch ein bisschen anders als bei uns mit den Holzspielzeugen. Und er hat dort einfach sich schon über Tage quasi in sein Zimmer eingeschlossen, nur um diese Spiele durchzuspielen und zu gewinnen. Das hat seine Mutter gesagt und das irgendwann mal in einer Zeitung auch verkauft. Und da gibt es einen ganz berühmten Zeitungsartikel, wo man ihn sieht mit 7 oder 8 Jahren, wo er irgendwie sind Online-Games schlecht für Kinder? Also irgendwie so ziemlich lustig auf jeden Fall. Ja. Müsst ihr euch mal angucken. Er wird in diesem TED-Talk erwähnt. Er ging dann nach dem Nintendo-Spielen und Tauchen und ohne professionelle Basketballkarriere ans Harvard College, machte da einen Bachelor und einen Master später und seinen Doktor quasi an der Universität of Michigan in Organisationspsychologie. Und er arbeitete nebenbei, das fand ich super lustig, Fun Fact, als professioneller Zauberer. Okay.
Aha.
Ja, genau. Okay. Ich habe mich immer gefragt, woher hat er seine Magie, ja, Bühnen irgendwie so einzunehmen als eigentlich sehr introvertierter Mensch, wenn man ein bisschen was von ihm weiß. Aber hey, there you go. Also Zauberer, ja. Was macht er heute? Beziehungsweise was hat ihn denn so berühmt gemacht, dieser eigentlich normale Junge aus Michigan? Adam Grant ist seit 7 Jahren in Folge Whartons bestbewertetester Professor. Als Organisationspsychologe ist er ein führender Experte dafür, wie wir Motivation und Sinn finden und ein großzügigeres und kreativeres Leben führen können, sagt man so. Er wurde als einer der 10 einflussreichsten Management-Denker der Welt gekürt und Fortune 40 under 40 anerkannt, ja. Also einer der 10 einflussreichsten Management-Denker, ne? Mit seinen jungen Jahren, also knapp 40. Wir haben noch ein bisschen, haben wir noch, ne? Bis man uns kürt als
ja, Quatschköpfe
wahrscheinlich. Genau.
Nicht mehr viel.
Genau, nicht mehr so viel. Er ist die Nummer 1 der New York Times Bestseller, Autor von 5 Büchern, die Millionen von Exemplaren verkauft und in über 35 Sprachen übersetzt wurden. Und jetzt könnt ihr mitschreiben, weil ihr das ja immer ganz gern habt, wenn wir euch auch mal Buchtipps geben. Ja, diese Folge wird auf jeden Fall einige haben. Bücher, mit denen er sehr berühmt wurde, die ich auch sehr empfehlen kann. Think Again, Give and Take, Originals, Option B, das hat er mit Sheryl Sandberg sogar zusammengeschrieben, kennt man ja auch, und Power Moves. Seine Bücher wurden von Amazon, Apple, der Financial Times und dem Wall Street Journal zu den besten des Jahres gekürt. Also ein Kerl, der sehr, sehr intelligent und sehr smart mit Worten umgehen kann und das in großartige Bücher verpackt hat, die ich tatsächlich, ich habe nicht alle gelesen, aber ich habe, lass mich zählen, 1, 2, 3 davon gelesen und alle wirklich weiterempfehlen kann. Er ist Moderator von Work Life, das ist einem TED Original Podcast, der die Charts anführt, haltet euch fest, pro Folge mehr als 1 Million Zuhörer. Er wird so ein bisschen als der Porsche unter den Podcasts genannt.
Wie Learnings auf Englisch.
Fast wie bei uns, ne? Also safe. Wir sind da ja ganz knapp dran, würde ich sagen. Und seine TED-Vorträge über originelle Denker, Geber und Nehmer, das ist so das Giver and Taker, wurden mehr als 25 Millionen Mal angesehen. Ja, er hat sogar Standing Ovations bei den TEDs bekommen und ist zu einem der beliebtesten Redner des Publikums gewählt worden. Ja, zu seinen Beratungskunden, denn er ist jetzt nicht nur irgendwie auf der Bühne, sondern zu seinen Beratungskunden zählen zum Beispiel Google, die NBA, Bridgewater oder die Bill & Melinda Gates Foundation. Mhm. Er schreibt für die New York Times über Arbeit und Psychologie, war Mitglied des Defense Innovation Boards des Pentagon und so weiter und so fort. Ja, also brainy.
Ich bin gespannt, was er uns zu sagen
genau.
hat.
Genau. Wurde vom World Economic Forum noch als Young Global Leader ausgezeichnet und so weiter. Hat viele Follower, hat einen total coolen Newsletter tatsächlich. Ich bin ja kein großer Fan von Spam in meinem Postfach, aber den habe ich tatsächlich abonniert, weil er sehr schlaue Weisheiten dort immer teilt. Und um das ein bisschen handfester zu machen, was er denn so schreibt, beziehungsweise was er denn so teilt, habe ich mir ein Buch, und zwar das neueste vorgenommen von ihm, Think Again. Das ist dieses Jahr auch erst rausgekommen. Und in dem Buch geht es tatsächlich ums Umdenken und Neulernen. Und das ist ja etwas, was wir auch in unserer Arbeitswelt tatsächlich, mit dem wir sehr viel konfrontiert werden, seit der Digitalisierung, Transformation, dass wir einfach lernen, wieder ja Altes zu verlernen und wieder neu zu lernen, was viel, viel schwieriger ist als tatsächlich ganz normales Lernen. Mhm. Und das thematisiert er in dem Buch. Er ist ja Wissenschaftler, das heißt, er macht sehr viel Forschung und Übung und probiert aus. Und das sind 11 Kapitel in dem Buch. Ich habe jetzt nicht alle 11 hier analysiert für euch, sondern ich habe einfach mal 6 quasi Learnings sozusagen aus diesen Lektionen mitgenommen. Und die man ganz gut auch selber anwenden kann und wo ich finde, dass er ganz smarte Dinge anspricht. So. Also Lektion 1, die er thematisiert und fast eine mit der wichtigsten aus seiner Sicht. Er sagt ganz einfach, denke wie ein Wissenschaftler. Im Allgemeinen neigen wir dazu, mit der Denkweise eines Politikers, Predigers oder Staatsanwaltes zu operieren, wenn es um unsere Überzeugungen geht. Mhm. Stattdessen, sagt Grant, sollen wir wie ein Wissenschaftler, Wissenschaftlerin agieren. Eine Wissenschaftlerin lässt ihre Ideen nie zu ihren Ideologien werden. Ihre Denkweise ist, dass es besteht eine gute Chance, dass meine Ideen und Argumente alle falsch sind und mich nach besseren Informationen suchen lassen, die mir das Gegenteil beweisen. Mhm. Bewiesenes Unrecht ist für sie ein Zeichen des Fortschritts. Das bedeutet, dass sie es jetzt besser wissen. Sie stellen immer wieder Fragen. Sie suchen nicht nach Wegen oder selektiven Beweisen, um sich beweisen zu wollen. Mhm. Ja? Ein Wissenschaftler befindet sich immer in einer Umdenkschleife, die es ermöglicht, neues Wissen zu entdecken. Es braucht große Demut und unstillbare Neugier, sagt er, um ein neues denkendes Leben zu führen. Ein Wissenschaftler ist motiviert, schließlich die Wahrheit zu suchen. Sie freuen sich, sich kurzfristig mehrfach als falsch erwiesen zu haben und damit am Ende recht zu haben. Fand ich total interessant und super spannend, einfach ein bisschen wegzukommen von seiner, so diesen Überzeugungsreden, die man auch manchmal so im Business-Alltag ja mitbringt, sondern wirklich eher so dieses Wissenschaftlerdenken mitzunehmen und ja, einfach nach einem Weg zu suchen, immer in so einer Umdenkschleife auch zu sein und sich dadurch im Kopf nicht zu verschließen. Ne? Ja. Und wie gesagt, er spickt das mit vielen Beispielen, da kann man ganz viel von mitnehmen. Das zweite ist, die zweite Lektion, entwickle selbstbewusste Demut. Sehr spannend. In diesem Kapitel gibt Grant ein Beispiel seines eigenen Umdenkens. Er dachte, dass die Leute immer versuchen, die richtige Balance zwischen Selbstvertrauen und Demut zu finden. Dann fand er heraus, dass Selbstvertrauen und Demut nicht die entgegengesetzten Seiten einer Wippe zum Beispiel sind. Mhm. Sie können Hand in Hand gehen. Der Sweet Spot, an dem wir sowohl Vertrauen als auch Demut haben können, heißt zuversichtliche Demut, so nennt er das. Demut hat nichts mit mangelndem Selbstvertrauen zu tun, ja, was ja manchmal irgendwie schon so gang und gäbe ist, dass man sagt, oh, der nimmt sich da zurück oder sowas irgendwie, ne, sondern Demut, es geht darum, geerdet zu sein, zu wissen, dass wir sowohl fehlerhaft als auch fehlbar sind. Diese Realität nie aus den Augen zu verlieren. Vertrauen hat ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Ja, wenn wir selbstbewusste Demut haben, haben wir den Glauben und die Überzeugung, dass wir alles überwinden und unsere Ziele erreichen werden, während wir uns immer noch bewusst sind, dass unser derzeitiges Wissen und unsere Lösungen möglicherweise unzureichend sind. Bisschen auch die Wissenschaftler-Denke wieder, ne? Mhm. Daher überprüfen wir uns immer wieder neu und streben nach neuen Informationen und Werkzeugen, ohne dass dabei unser Vertrauen erschüttert wird. Sehr, sehr spannend. Ein Begriff, der ja tatsächlich auch in Führung in den letzten Jahren ein bisschen präsenter geworden ist. Es gibt ja so einen Begriff Servant Leadership, ne? Also demütige Führung sozusagen. Einfach mit mehr Rücksichtnahme, mit mehr Geerdung einfach zu führen auch. Und das, finde ich, schlüsselt er in dem Kapitel sehr, sehr interessant auf. Das dritte ist, Meinung von Identität zu trennen. In diesem Kapitel geht es darum, wie wir an bestimmten Ideen hängen und wie wir damit umgehen, herauszufinden, dass sie falsch sind. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir vermeiden sollten, uns zu sehr an unsere Ideen und Überzeugungen zu hängen. Knüpft ein bisschen anders an das erste an. Wir sollten es nicht zu einem Teil unserer Identität werden lassen. Ein bisschen auf Distanz bleiben dabei. Auf diese Weise fällt es uns leicht, umzudenken und alte Ideen loszulassen, wenn wir feststellen, dass sie falsch sind. Wenn wir unsere Ideen Teil unserer Identität werden lassen, werden wir dem Gedanken, zum Beispiel falsch zu liegen, sehr feindlich gegenüber sein. Das heißt, unser Ego greift dann ein und versucht, allen Beweisen zu begegnen, die auf ein Umdenken hinweisen. Ja, unsere Identität sollte nicht auf unseren Ideen und Überzeugungen basieren, stattdessen sollte es auf dem basieren, was wir schätzen. Ja, diese Kalibrierung stellt sicher, dass wir auf positive Weise mit den Fehlern umgehen. Also auch nochmal sehr interessant, sich nicht von seinen Überzeugungen und Ideen komplett leiten zu lassen und das so ein bisschen von seiner Identität zu koppeln. Ne? Also auch ich kann meine Meinung auch ändern, also nur weil ich vielleicht 20 Jahre lang das überzeugend gemacht habe, bin ich das nicht, ne? Mhm. Sondern und wenn ich dazu bereit bin im Kopf, das ist ja wieder dieses Umdenken, dann fällt es mir auch leichter, alles, was quasi eine andere Seite hat, da kommen wir nachher noch zu polarisierenden Argumenten, zu quasi abzuwehren, ne? Sozusagen. Dann kommt unser Ego ja wieder ins Spiel. Genau. Ein nächstes Argument beziehungsweise eine nächste Lektion, die er in seinem Buch sehr interessant thematisiert, dass er sagt, wenn wir argumentieren, gerade im Business-Kontext auch ganz viel, aber sicherlich auch zu Hause, argumentieren Sie über das Wie und nicht das Warum. In diesem Kapitel geht es um das Umdenken im Kontext von Argumenten und Meinungsverschiedenheiten, wie die Prinzipien des Umdenkens angewandt werden können, um konstruktivere Gespräche zu führen. Unzufriedenheit und Konflikte sind per se ja nicht schlecht, ne? Also das ist ja was sogar gut ist oft einfach, also zumindest mal Konfliktverhalten auch zu üben. Aber es ist schädlich, wenn Emotionen involviert sind, auch sehr spannend. Er empfiehlt, das Gespräch immer aus einer Wie-Linse zu betrachten und nicht aus einer Warum-Linse. Warum-Gespräche werden oft super emotional und vom Ego geleitet, weil es mich total emotional irgendwie, warum ich denke, warum du das gemacht hast, warum etwas so ist, wie es ist, ne, so. Und das wird andere abweisen, automatisch. Ist bewiesen. Logik und Beweise werden komplett ignoriert in dem Moment, wenn man mit seinem, ne, du hast das und ich denk das und warum denk ich, dass du so oder so reagiert hast, ja? Dann kann man noch so viel Logik reinbringen, das wird abgewiesen tatsächlich. Aber der Einstieg in das Wie verändert den Rahmen. Sobald man anfängt, über das Wie zu diskutieren, bemerken Menschen die Lücken in ihrem Wissen und die Fehler in ihren Schlussfolgerungen und werden weniger argumentativ. Sie sind bereit, andere Wahlmöglichkeiten zu erkunden und die Meinungsverschiedenheiten werden zu konstruktiven Gesprächen. Und das gilt eben für alle Beteiligten, also auch für einen selber, wenn man versucht, auf dieser Ebene zu diskutieren und Gespräche zu führen. Ganz spannend. Also wirklich, er hat auch nochmal ganz, ganz coole Beispiele in dem Kapitel. Dann geht's ein paar weiter. Ich überspringe ein paar Kapitel. Das, was ich noch interessant fand, Die vorletzte Lektion war die Veränderung der Denkweise durch motivierende Gesprächsführung. Und er erzählt hier von einem Beispiel in dem Buch. Es ist eine Mutter, die sich weigert, ihr Neugeborenes zu impfen. Solche Denkweisen sind schwer zu brechen, ne, wenn man von seiner Sichtweise ausgeht, dass das gut ist, das zu machen mit einem Neugeborenen. Logische Argumente sind hier definitiv nicht die Lösung, auch wenn sie wissenschaftlich richtig sind. Das zugrunde liegende Prinzip ist das Urbedürfnis des Menschen nach Autonomie, ja. Ich weiß, was richtig ist für mein Kind und ich möchte nicht diese Impfung. Ne? Wir lassen uns nicht gerne sagen, was wir tun sollen, auch wenn das, was gesagt wird, vielleicht durch wissenschaftliche Erkenntnis eindeutig die bessere Wahl wäre. Basierend auf diesem Verständnis haben einige Psychologen die Praxis des Motivational Interviewing entwickelt. Ist ein psychologisches Konzept, das sehr einfach ist. Wir können die Leute nicht motivieren, sich zu ändern, aber wir haben eine bessere Chance, ihnen zu helfen, ihre eigene Motivation zur Veränderung zu finden. Und Motivational Interviewing hilft dabei. Da gibt es 3 Schlüsseltechniken. Einmal das offene Fragen stellen, das kennt man, glaube ich, noch am meisten. Sich an reflektiertem Zuhören beteiligen. Und das dritte ist die Bestätigung der Fähigkeit und der Wunsch der Person, sich zu ändern. Also wenn man merkt, da ist etwas, wo jemand quasi ausdrückt, dass er quasi eine Fähigkeit und auch einen inneren Wunsch irgendwo ein Stück weit hat, aber nicht weiß wie, dass man da in die Bestätigung geht. Es gibt einige Beispiele in dem Buch und ganz viel auch im Netz über Techniken, die das veranschaulichen. Es geht im Grunde darum, anstatt Empfehlungen zu geben, sagt der Interviewer im Wesentlichen Dinge wie, hier sind ein paar Dinge, die für mich funktioniert haben. Glaubst du, sie könnten für dich auch funktionieren? Also so in diese Techniken sozusagen reinzugehen. Und das Beste daran ist, ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant hier mitzunehmen. Es funktioniert nur, wenn man wirklich am Wohlergehen der Person gegenüber interessiert ist. Also nicht, wenn man das manipulativ irgendwie nutzen will. Das ist ja oft gerade auch, ne, im psychologischen Kontext, dass man denkt, oh, jetzt verwende ich da irgendwelche Verfahren oder sowas. Sondern die Leute können das immer spüren und dann funktioniert es nicht. Und das Letzte, aus dem Buch Think Again, was ich noch hier ganz interessant fand, war der Umgang mit polarisierten Denkweisen. Ich habe es gerade schon mal angeteasert. Damit beschäftigen sich auch einige der Kapitel in dem Buch. Es geht um ein kollektives Umdenken in Gruppen, angefangen bei der Polarisierung. Ja, wir leben in einer geteilten Welt über eine Reihe von komplizierten Themen. Ich meine, nicht zuletzt, wenn wir uns die letzten 18 Monate angucken, was haben wir alles für wahnsinnige, verschiedene, komplizierte, komplexe Themen da draußen. Ja, also die Darstellung der Meinung der anderen Seite macht die Sache immer sehr schlimm. Gerade medial wissen wir auch, ne, wie man das quasi sehr polarisiert, wie man bestimmte Meinungen, Argumente darstellen kann. Sie graben ganz tief irgendwie in Wunden oft rein und verankern sich mehr in den Überzeugungen. Und ein Umdenken ist oft gar nicht möglich, wenn man in einem totalen Extrem drin ist. Die Wurzel des Problems ist, dass Menschen mit binären Denkweisen arbeiten. Alles ist entweder schwarz oder weiß. Ja, ganz oft, wenn man, das hat man ja vielleicht auch schon mal im privaten oder auch im beruflichen Kontext erlebt. Und sei es auch jetzt gerade mit Corona zum Beispiel, das war ja auch etwas, was sehr viele gespalten hat am Anfang, ne? Also von dem Umgang, wie man damit umgegangen ist. Viele waren da ja auch sehr in die eine oder in die andere Richtung zum Beispiel gepolt, nur um das mal zu verdeutlichen. Die Darstellung der beiden extremen Ansichten verstärkt die Polarisierung, klar. Die Lösung besteht darin, diese stark vereinfachte extreme Sichtweise zu durchbrechen, indem Komplexität und Nuancen eingeführt werden. Also Polarisierungsexperimente müsst ihr euch so vorstellen, die haben gezeigt, dass Menschen, die sich einer Studie aussetzen, die Debatte als komplexe Angelegenheit mit einer Reihe von Standpunkten und mehreren Grauschattierungen darstellt. Also wenn wir die beiden Extreme haben und dazwischen quasi verschiedene Grauschattierungen, so nennt er das, ne? Also Beispiele, Ansichten sozusagen zu anderen ebenso polarisierenden Themen haben, dass sie sich quasi überzeugen ließen, ihre Meinung zu überdenken. Im Wesentlichen brach es ihre binäre Denkweise und brachte sie dazu, ihr eigenes vereinfachtes Verständnis solch komplexer Probleme in Frage zu stellen. Ja, diese bescheidene Erkenntnis löst eine Umdenkschleife aus, in der sie anfingen, an ihrem aktuellen Wissen zu zweifeln und ernsthafte kleine Wissenschaftler wurden, die die Probleme genauer verstehen wollten. Dieses Verständnis bietet auch einen guten Filter, um Medienausgänge auszusondern, die darauf abzielen, ne, die Polarisation zu erhöhen. Jedem Argument, das zu stark vereinfacht ist und eine binäre Ansicht darstellt, ist nicht zu trauen. Das fand ich auch nochmal sehr extrem, vielleicht auch nochmal so mitzugeben, wenn man oft so eine Meinung von etwas hat, ne? Eine extreme Meinung, die kann ja auch gut sein. Das ist ja nicht, also es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie das aufweichen muss. Aber gerade in, wenn man in Gesprächen ist, wo man sehr unterschiedliche Standpunkte hat, zu verstehen, dass es diese Schattierungen dazwischen braucht, um vielleicht dem Gegenüber auch klarzumachen, hey, rüttel vielleicht mal an deinen Gedanken. Und das beschreibt er sehr, sehr interessant und sehr smart. Also, ihr merkt schon, ich mag ihn auf jeden Fall. Ich könnte noch ganz, ganz viel hier von ihm sprechen. Das, was ich mitgenommen habe hier nochmal, und das, ich glaube, das zeichnet ihn auch einfach aus. Ich habe hier auch bewusst nur ein Learning mitgenommen, und zwar das aus seiner ersten Lektion. Und zwar: Denke wie ein Wissenschaftler, lass deine Ideen nie zu Ideologien werden und halte dich immer in einer Umdenkschleife auf, die es ermöglicht, neues Wissen zu erlangen. Ich glaube, das finde ich sehr spannend einfach. Das ist das, was ihn auch auszeichnet, immer wissbegierig zu bleiben, ne? Und einfach da dran zu bleiben und immer wieder mit so einem Scientist-Mind sozusagen dran zu gehen. Und deswegen kann ich dieses Buch auch sehr empfehlen, Think Again, aber auch die anderen Bücher, die er geschrieben hat. Und die die TED-Talks und den Podcast. Alles natürlich verlinkt auch in den Shownotes. Ein großartiger, spannender Mensch, der sehr, sehr viele schlaue Sachen zu sagen hat.
Nice. Kann ich sehr viel mit anfangen, gerade auch mit dem wissenschaftlichen Ansatz dabei. Im Endeffekt, oder auch ein anderer Punkt, den du erwähnt hast, ist zwischendurch der Faktor Demut. Und es geht ja oft auch darum, wie kriegt man hier eigentlich sein Ego aus dem Weg und wie kriegt man es in der Organisation dann hin, dass hier nicht so ein Ego-Wettkampf stattfindet, sondern dass man sich gemeinsam irgendwie der Lösung nähert und so, ne?
Ja.
Und das heißt, man muss sein Ego aus dem Weg räumen, um überhaupt wissenschaftlich arbeiten zu können. Ich bin ein großer Fan von Wissenschaft. Ich glaube, dass das, was wir hier so als Gesellschaft haben und an Achievements haben und so, dass das alles sehr auf die wissenschaftliche Arbeitsweise und wissenschaftliche Denkweisen im Endeffekt zurückzuführen ist und dass uns das in vielen helfen kann, uns das wieder klarzumachen. Und ja, gerade in so einer Welt, die sich andauernd ändert, womit man als Unternehmer zu tun hat, womit man in Digitalisierung zu tun hat und so weiter und so fort, in einer Welt, die sich halbwegs schnell wandelt, ist ja auch völlig klar, dass es keine gute Idee sein kann, verkrampft aus Ego-Gründen an Dingen festzuhalten. Ja, also nicht, absolut, wenn du Lösungen finden willst. Musst auch noch so ein bisschen an Ray Dalio zum Beispiel denken, der in einer der ersten 10 Folgen vorgekommen ist und so weiter, ein Finanzinvestor, bei dem das auch immer super wichtig war, wo es vor allem darum ging, ja, alles immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Denn wenn wir irgendwo falsch liegen, müssen wir es merken, sonst wird es sehr teuer.
Ja.
Und darum ging es ja hier jetzt auch so ein bisschen, wenn du merkst, ich ändere hier meine Meinung dazu, es ist keine Niederlage von wegen, ha, du lagst falsch, du Loser, sondern im Endeffekt, gut, dass du es gemerkt hast. Wir haben wieder was gefunden, was morgen hätte zum Problem werden können.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Also das dann jedes Mal halt positiv zu sehen. Ja, das ist natürlich stark. Also sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, wir switchen kurz zu was anderem Spannenden. Dem Podcast im Podcast. Es ist wieder Peer Time.
Ja.
Wir hören mal kurz in das Gespräch mit Zipgate rein.
Auf jeden Fall.
Und dann geht es hier gleich weiter mit dem Psychologen. Thema Fortbildung. Passend zur Zipgate-Philosophie kann sich jeder Mitarbeitende selbst aussuchen, welche Bücher oder Fortbildungen er oder sie auf Unternehmenskosten wahrnehmen möchte. 2015 habt ihr pro Nase 4.000 Euro für Fortbildung und 90 Euro pro Person für Bücher ausgegeben. Habt ihr Buch- oder auch Seminartipps, die ihr mit uns teilen könnt?
Das wird wieder so eine Jein-Antwort. Denn es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich du dich fortbilden willst. Ich kann dir zum Beispiel nicht sagen, was du lesen oder welchen Kurs du besuchen sollst, wenn du dich in irgendeiner bestimmten Programmiersprache fortbilden willst oder sowas. Da habe ich absolut keine Ahnung von. Wenn es dir aber darum geht, mehr darüber zu lernen, wie zum Beispiel Organisationen und die Menschen da drin funktionieren und wie das so läuft, dann würde ich dich natürlich schon irgendwie in eine bestimmte Richtung schicken. So, wenn ich mal über ein paar Bücher spontan nachdenke, dann würde ich sagen, zum Beispiel Daniel Pink mit Drive. Ist ein super Buch. Frederic Laloux mit Reinventing Organizations. Klammer auf, ein Pro-Tipp. Die illustrierte Version ist der Knaller. Klammer zu. Agilität neu denken von Klaus Leopold ist auch super. Und wer es ein bisschen hardcore mag, Scaling Lean and Agile Software Development. So, das sind jetzt mal ein paar Bücher. Und Konferenzen und Seminare sind natürlich auch oft total klasse. Und boah, ganz ehrlich, da laufe ich auch immer wieder durch die Firma und hole mir da ein paar Tipps bei meinen Kolleginnen. Dieses Jahr fange ich zum Beispiel eine Mediationsausbildung an. Und die mache ich mit einem Kollegen zusammen, weil der den Trainer kennt und irgendwie so darauf aufmerksam geworden ist und herausgefunden hat, dass das irgendwie genau das ist, was er gerade braucht. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, klasse, das hört sich total gut an, kann ich auch super gebrauchen, passt irgendwie zu dem, was ich gerade irgendwie so vor der Nase habe. Und genau so funktioniert das generell eigentlich auch. Also entweder ich merke, da fehlt mir was und ich gehe auf die Suche nach etwas, was mir diese Lücke füllt, oder ich werde über Kollegen aufmerksam auf irgendwas, was mich auch interessiert und mich in meinem Job gerade weiterbringen kann. Und nicht nur, aber vor allem unter EntwicklerInnen ist natürlich zum Beispiel der jährliche CCC ein totales Highlight. Und für uns Agilisten und Scrum Master und so ist die Agile-Konferenz in Amerika eigentlich immer wieder der Knaller. Und dann machen irgendwie einige EntwicklerInnen eine Software-Security-Schulung und ich buche mir ein Online-Seminar zu Flow-Optimierung und Kanban. Also so unterschiedlich kann das dann sein. Und so sucht sich halt jeder das, was gerade hilfreich ist für die jeweiligen Herausforderungen, die wir gerade so vor den jeweiligen Nasen haben. So, der Vorteil davon ist, ich sitze auch in einem Seminar, das mich interessiert. Denn ganz ehrlich, Leute in Seminare zu stecken, auf die sie eigentlich keinen Bock haben, frei nach dem Motto, wir müssen unser Personal nur mal richtig in zum Beispiel Change durchschulen, dann wird das schon. Also ganz ehrlich, das Geld, das kannst du dir halt sparen, ne? Denn nicht, weil dieses Personal dann, von dem wir da sprechen, bockig ist und, keine Ahnung, nicht zuhört und stattdessen Zettelchen mit dem Tischnachbarn schreibt, sondern weil man zum Lernen Begeisterung braucht. So, das ist vom Gehirn so gebaut. Denn nur mit Begeisterung schüttet das Gehirn Hormone aus, die dann irgendwann dazu führen, dass neue Synapsen gebaut und verschaltet werden. Wenn ich also überhaupt keinen Bock habe auf den Kram, der mir gerade verklickert wird, dann hält der sich in meinem Gehirn auch nicht nachhaltig fest. Wir lernen halt nur mit positiven Emotionen wirklich langfristig. So, Klammer auf, der wird einem erstmal ganz anders, wenn man an unser Schulsystem denkt, Klammer zu. Und ich freue mich zum Beispiel schon total auf diese Ausbildung, die bald anfängt und kann jetzt schon garantieren, weil ich die Erfahrung schon so oft gemacht habe, dass ich eine Tonne lernen werde. Und dann kann ich irgendwann, wenn ich damit fertig bin oder auch zwischendurch, kann ich gar nicht anders, als meinen Kolleginnen damit auf die Nerven zu gehen mit dem, was ich gelernt habe, überall davon zu erzählen und das irgendwie anwenden zu wollen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Das ist ja dann die absolute Win-Win-Win-Situation sozusagen. Ich gewinne, ich werde schlauer, ich werde kompetenter, ich fühle mich gut damit. Kolleginnen gewinnen, weil die auch was lernen. Und die Firma gewinnt, weil ich den ganzen Kram anwende und wir alle irgendwie schlauer werden. Und Spaß haben wir dann auch noch dabei, im besten Fall. Ist alles in allem eigentlich ziemlich cool. Und deswegen ist mein Tipp für so Fortbildungskram, macht das, worauf ihr Bock habt. Dann schärft ihr nämlich auch noch eure eigenen Talente, weil die euch dann so ein bisschen leiten. Und das ist am Ende echt unbezahlbar für jede Firma.
Danke, Pia. Super. Vielen, vielen lieben Dank. Mal wieder ein sehr, sehr interessanter und neuer Workhack, den wir hier gelernt haben sozusagen. Wir sind ja hier alle zum Lernen verpflichtet.
Hier gibt es Hacks und Learnings.
Hacks und Learnings. Von daher, ja, super cool, was ihr da macht bei Zipgate. Immer wieder spannend, dir zuzuhören.
Ja, wir sind bei Psychologen heute und ich habe da ein Buch mit, das mir ein Freund empfohlen hat, vor längerer Zeit schon und das ich dieses Jahr im Urlaub dann endlich mal gelesen habe. Es geht um den Autor John Izzo. Der ist Unternehmer, Unternehmensberater, Redner und Bestsellerautor, also nicht so weit weg von Adam Grant gerade. Izzo erwarb 78 einen Bachelor in Soziologie, bevor er einen Master in Theologie erwarb. Auch interessant, während er gleichzeitig in Chicago seinen Master dann in Organisationspsychologie machte, wie sind wir wieder bei Adam Grant, und am Ende hat er promoviert in Organisationskommunikation. Okay, so viel dazu, also viel mit Organisation. Tatsächlich ist das, was ich mitgebracht habe, aber etwas, was ein bisschen anders als bei Adam Grant gerade wegführt von Organisation und eher wieder zum einzelnen Individuum hin. Von daher fand ich, ist das hier eine spannende Ergänzung. Tatsächlich hat John Izzo seine berufliche Karriere als presbyterianischer Pfarrer begonnen und hat 6 Jahre lang in 3 verschiedenen Kirchen in Ohio und Kalifornien gearbeitet. Das ist hier nochmal eine gewisse Besonderheit. Können wir gleich mal gucken, ob das eigentlich was ändert an den Sachen, die er uns so mitzugeben hat. Er hat danach 5 Jahre lang als Berater und Manager für die Stadt San Diego gearbeitet und ist dann im nächsten Schritt Berater für Unternehmen wie McDonald's und IBM geworden. Bis heute hat er 8 Bücher geschrieben und das, worüber ich sprechen möchte, ist das mit der 5 drin, nämlich The 5 Secrets You Must Discover Before You Die. So, dramatischer Titel, der viel verspricht und das auch halten kann. John Izzo hat sich gefragt, wie man im Leben glücklich wird. Ja, also nochmal was ganz anderes aus der Psychologie als das, was wir gerade hatten mit der Suche nach der Wahrheit. Er fand, also John Izzo fand, wenn man wissen will, wie man glücklich wird, sollte man vielleicht Leute fragen, die es geschafft haben, ein glückliches Leben zu leben. Ne? Das ist ebenso naheliegend wie auch genial. Also auf die Idee muss man dann halt eben auch erstmal kommen. Denn viele Leute schauen ja irgendwann auf ihr Leben zurück, hört man immer so, und verstehen dann im Rückblick, was eigentlich wichtig war und was nicht. Und manche sind dann unglücklich darüber, dass sie so viel Zeit verschwendet haben. Theodore Roosevelt, mein Lieblings-US-Präsident, hat mal gesagt, 9/10 der Weisheit liegt darin, rechtzeitig weise zu sein. Ne? Denn wenn man dann mit 90 weiß, wie man es hätte machen sollen, ist gut. Noch besser wäre, wenn man es mit 32 auch schon wüsste, was man gerade machen soll. Und John Izzo erzählt in seinem Buch von einer Frau namens Margaret, die mal zu ihm meinte, wenn ich nicht weiß, wohin und was ich tun soll, dann stelle ich mir vor, ich bin 100 Jahre alt, sitze auf der Veranda im Schaukelstuhl und blicke auf mein Leben zurück. Was würde ich mir wünschen, in der Situation getan zu haben? Also einfach so als Gedankenexperiment. Und vor allem hat John Izzo dann den Schlüssel zu diesem Buch gefunden bei einem Aufenthalt in Tansania. Da hat er einen Stammbesuch, der von einem Ältestenrat geführt wurde. Und weil man da halt eben Lebenserfahrung für entscheidend hielt. Ja, das war die entscheidende Qualifikation, die man brauchte, Lebenserfahrung. Und Izzo fand, dass diese Hochachtung vor Lebenserfahrung in unserer jugendfixierten Gesellschaft fehlt und irgendwo verloren geht. Bei uns gibt es halt nicht den Ältestenrat, da werden die Ältesten eher aussortiert, weil es ist ja alles im Wandel und wir müssen wieder gucken, was sagen denn die 21-Jährigen dazu. Und eine zusätzliche These dann noch von John Izzo war, dass wir Weisheit durchaus erkennen, wenn wir sie sehen. Also dachte er sich, wie finde ich jetzt die weisen Menschen? Er hat Menschen gefragt wiederum, wen kennst du, der den Schlüssel zum Glück gefunden hat? Dann wurden Leute genannt, da hatte man dann 4000 Leute und von diesen 4000 Leuten hat er und sein Team haben dann 235 Menschen interviewt.
Wow.
Menschen zwischen 60 und 106 Jahren. Und 60, weil sie herausgefunden hatten, die hatten sogar erst mit 50 angesetzt, dann haben sie noch gemerkt, ey, mit 60 hat man nochmal eine andere Perspektive. Irgendwann um die 60 scheinen Leute anzufangen, auf ihr Leben aktiver zurückzublicken und da hat man diese Weisheit, die wir hier eigentlich gerade suchen. Und da waren dann die verschiedensten Leute drunter. Der Dorffriseur, der CEO, der Stammesälteste, der Holocaust-Überlebende, also die verschiedensten Leute, alle welche, die von anderen benannt wurden, als das ist jemand, der den Schlüssel gefunden hat. Und denen hat man dann viele Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was hat dir am meisten Freude bereitet in deinem Leben? Was hättest du gerne früher gelernt? Was war am Ende wirklich wichtig und was nicht? So, all diese Fragen kann man in dem Buch auch finden. Kommen wir dazu, was er rausgefunden hat. Die wichtigsten Wünsche der Menschen sind seiner Meinung nach die Suche nach Glück und die Suche nach Sinn. Dass wir den Sinn des Lebens suchen, hat seiner Meinung nach, das fand ich auch spannend, etwas damit zu tun, dass wir soziale Wesen sind und dass wir die Einsamkeit fürchten. Und er sagt, Sinn bedeutet, dass wir nicht allein sind. Denn mein Leben, wenn mein Leben einen Sinn hat, ist es mit etwas außerhalb meines Selbst verbunden. Ja, es geht über mich selbst halt eben hinaus. Und das erlöst einen so ein bisschen von dieser Einsamkeit, die man dann eben als sterbliche Wesen in diesem gigantischen Universum empfindet. Und konkret hat er 5 Geheimnisse des Glücks herausgearbeitet. Die wollte ich jetzt nochmal durchgehen. Geheimnis Nummer 1, sei dir selbst treu. Viele stellen im Rückblick fest, dass sie den Erwartungen anderer gefolgt sind, aber nicht ihren eigenen. Vor ein paar Folgen hattest du sowas auch schon mal angesprochen, als es um Olympioniken ging. Mhm. Menschen wollen andere nicht unglücklich machen. Oder man bleibt dann auch auf dem falschen Weg. Bleiben wir wieder bei Sport, wo du das mal angesprochen hattest. Ja, dein Vater wollte immer, dass du Tennis spielst, also spielst du auch Tennis. Und irgendwann denkst du dir, boah, seit 7 Jahren investiere ich meine ganze Zeit in Tennis, als ob ich jetzt damit aufhöre, nur weil es keinen Bock macht. Also rennst du weiter in die falsche Richtung, anstatt umzukehren, denn es hast du ja schon so, ne? Dann wirft man halt das gute Geld dem Schlechten hinterher, oder wie das heißt bei den Finanzinvestoren. Dementsprechend da eine wichtige Sache, man muss die innere Stimme nicht nur hören, sondern man muss ihr auch folgen. Das ist bei vielen von diesen 5 Geheimnissen so, dass man sich erstmal denkt, ja okay, habe ich so in der Art schon 13 Mal gehört, aber das dann auch zu befolgen, ist das eigentlich Interessante so und das Schwierige. Du musst also immer wieder hinterfragen, ob du dein Leben wirklich nach deinen Wünschen ausgerichtet hast und wenn nicht, entsprechend etwas ändern. Und das kann man natürlich auch auf seine Karriere beziehen. Ne? Denn gerade da fragt man sich ja öfter, bin ich hier eigentlich gerade richtig? Sollte ich nochmal irgendwie den Beruf ändern? Sollte ich das Unternehmen ändern? Sollte ich was eigene gründen? Sollte ich die eigene Gründung aufgeben? Sollten wir uns von diesem Geschäftsfeld verabschieden oder von diesem Produkt? Und so weiter und so fort. Die Weisheit Nummer 2 oder das Geheimnis Nummer 2, lebe so, dass du später nichts zu bereuen hast. Hat man auch schon öfter gehört. Also man kommt in Momente, in denen sich Wunsch und Risiko gegenüberstehen. Man möchte etwas, aber man scheut auch das Risiko, das damit verbunden ist. Das Ergebnis dieser Interviews mit den weisen Menschen war, dass Leute oft bereuen, etwas nicht getan zu haben, aber selten das Risiko eingegangen zu sein, selbst wenn sie damit auf die Schnauze geflogen sind. Ja? Du musst also eher zu dem gehen, was du dir wünschst, anstatt vor dem wegzurennen, das du fürchtest. So, man muss vielleicht auch nicht jeden Scheiß machen. Ich würde dazu sagen, so, also wenn du vor etwas zurückschränkst, weil es beispielsweise deines Empfindens nach moralisch falsch ist, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig zu sagen, lieber was bereuen, was ich getan habe, als was bereuen, was ich nicht getan habe.
Da kommt dann die innere Stimme rein.
Die auf
dass
die
man der hört, der ne,
hast du
folgen
recht.
Sollte.
Genau, genau. Also so, und man muss sich ja auch nicht unbedingt, keine Ahnung, mit 23 umbringen, weil man denkt, ach, lieber was bereuen, was ich getan habe, als was ich nicht bereut habe. Aber man sollte auf jeden Fall nicht angstgeleitet sein. Das bereut man später auf jeden Fall, wenn man angstgeleitet seine Entscheidung getroffen hat. Secret number 3. Lass Liebe in dir lebendig werden. Das war mir jetzt erstmal zu romantisch, das Kapitel, steckt da aber trotzdem einiges drin. Zum einen sagt er, dazu gehört, sich selbst zu lieben. Ja, du sollst auf deine eigenen Monologe achten, die du mit dir führst, im Kopf, darauf, wie du mit dir selbst redest. Das habe ich auch schon öfter gehört und ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis. Das sollte man sich öfter vielleicht klar machen. Ja, genauso wie man vielleicht mit Arbeitskollegen oder Mitarbeitern korrekt reden sollte, sollte man das auch mit sich selbst tun und das nicht auf eine Art und Weise machen, wo man sich konstant zum Hund macht und das Leben dann keinen Spaß mehr macht. Zweite Sache aus dem Liebe-Kapitel, begegne den dir nahestehenden Menschen liebevoll. Viele bereuen es später, das hört man ja auch ganz, ganz oft, dass sie zum Beispiel den, die sie eigentlich lieben, nicht genug Zeit oder genug Liebe gegeben haben, ja? Also die Kinder wegen der Karriere, die Lebensgefährten, die Eltern vielleicht auch wegen einem Streit, man hat jahrelang nicht miteinander gesprochen und später bereut man es und so weiter. Und er sagt da, aus den Gesprächen kann man auf jeden Fall mitnehmen, Menschen müssen dir wichtiger sein als Materielles. So, das bereuen Menschen, wenn die sagen, cool, ich hatte 3 Porsche, aber keine Ahnung. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, Beziehung, dies, da, meine Kinder. Ich habe das Aufwachsen meiner Kinder verpasst, dafür 3 Porsche. Da sagt keiner, das war eine geile Entscheidung. Das war echt ein Hammer Porsche, den ich mir damals gekauft habe. So, das kommt eher selten vor im Rückblick. Und da meint er halt eben, daran erkennt man dann, was eigentlich die Wahrheit ist. Schließlich in längeren Beziehungen schaut man oft nur noch auf das Negative. War auch noch ein ganz interessanter Tipp dabei. Er meint, das kippt irgendwann um. Am Anfang überwiegt immer das Positive. Irgendwann geht der Fokus nur noch auf das Negative. Dabei ist beides die ganze Zeit da. Und da sollte man dann auch gucken, gerade wenn es eine längere Beziehung ist, das muss ja nicht immer eine romantische Beziehung sein, das kann ja auch die Arbeitsbeziehung sein, dass man dann immer merkt, okay, wir arbeiten jetzt seit 12 Jahren zusammen. Was weiß ich eigentlich zu schätzen an dieser Person? Ja, kann es vielleicht sein, dass ich plötzlich nur noch die Fehler sehe? Mit der Zeit, weil das wohl öfter passiert. Nummer 4 von 5 ist Lebe im Augenblick. Auch das wieder was, wo man sich denkt, ich habe schon 8 Tassen, wo das draufsteht. Aber trotzdem gehört das zu den, vielleicht hören wir es gerade deshalb so oft, weil es eben zu den ultimativen Weisheiten gehört. Ne? Oft liegt das ja so nah und man sieht es nicht. Alle denken, wenn sie jung sind, sie haben noch ewig Zeit und am Ende sind sie geschockt, wie wenig noch bleibt. Und er hat jetzt nur Leute interviewt, die ja immerhin mal mindestens 60 geworden waren. Die Menschen, die mit 27 vom Blitz getroffen wurden, die sind nicht interviewt worden. Ne? Und das heißt, du musst den Weg genießen, anstatt nur für das Ziel zu leben, wenn du zufrieden werden willst.
Ja.
Nummer 5, gib mehr, als du nimmst. Es macht glücklich, wenn du das Gefühl hast, in der Welt etwas bewirkt zu haben. Dabei kommt es gar nicht darauf an, dass du Geld für deine Arbeit bekommst, sondern darauf, dass du Dankbarkeit und Wertschätzung bekommst und dass du halt eben das Gefühl hast, dass das Bedeutung hat, was du tust. Und ja, zusammenfassend nochmal zu dem Buch. Es geht eben nicht darum, dass diese Geheimnisse jetzt irgendwie geheim oder neu wären. Im Gegenteil, sie werden von Generation zu Generation weitergegeben. Wir hören nur viel zu wenig auf weise Menschen, ist John Issos These, und wir hören viel zu wenig auf diese Weisheiten. Und der Schlüssel liegt eben nicht nur darin, diese Geheimnisse zu kennen, sondern sie zu leben. Und darum geht es dann auch noch mit in dem Buch. Wie kann man das eigentlich hinkriegen? Sich jeden einzelnen Tag danach zu verhalten. Ja? Um das hinzukriegen, muss man zum Beispiel jeden Tag sich fragen, was diese Grundsätze heute für einen bedeuten, was ihnen im Weg stehen könnte, warum mache ich das eigentlich nicht, warum lebe ich eigentlich nicht danach und wie kann ich das dann ändern, damit ich da wieder auf Kurs komme. Und dann kann man zum Beispiel das so als Leitfaden nehmen, sich immer wieder mal diese fünf Weisheiten vorzulegen und das mal kritisch abzuklopfen. Weisheit ist für ihn generell die Fähigkeit zu erkennen, worauf es wirklich ankommt und dies in das eigene Leben zu integrieren. Also der zweite Teil gehört halt eben dazu und sein Vorschlag nach einer Menge Interviews mit weisen Menschen sind diese fünf und dann können wir uns das in den Kalender packen und einmal im Jahr mit uns selbst in Klausur gehen und checken, ob wir auf Kurs sind. Also die Learnings, die fünf Geheimnisse eines glücklichen Lebens, sei dir selbst treu, lebe so, dass du später nichts zu bereuen hast, lass Liebe in dir lebendig werden, lebe im Augenblick und gib mehr, als du nimmst. Und zweites Learning für mich, Weisheit ist die Fähigkeit zu erkennen, worauf es wirklich ankommt und dies in das eigene Leben zu integrieren.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganzes Stück Arbeit.
Das dann auch umzusetzen, weißt du?
Ja, das sind ja alles eher, also die Dinge, wenn man die so liest und hört, dann denkt man, ja, genau wie du gesagt hast, habe ich schon gehört. Mhm. Aber wenn man sich dann mal so wirklich, wirklich mit so einem Satz beschäftigt, dann merkt man erstmal, wie sehr man das selber nicht macht. Also ja. Wie schwer das eigentlich ist. Und ich habe das Buch auch gelesen, ist schon 10 Jahre her, glaube ich, oder so. Von daher schön, nochmal ein Fresh-Up hier zu bekommen. Und mich hat das sehr berührt einfach, weil also einfach so die Vorstellung, dass diese vielen alten Menschen, ne, also genau die Dinge eigentlich auf den Punkt bringen, um die es im Leben eigentlich am Ende des Tages geht. Und dass wir ja oft so getrieben sind im Alltag. Und wir ja auch Personen sind, die einfach gerne arbeiten und mit Leidenschaft Dinge verfolgen und lieber noch 10 Projekte machen. Und ich habe auch immer gesagt, immer alles, was ich gemacht habe, habe ich mit Leidenschaft und gerne gemacht. So. Und trotzdem sich wirklich für viele Dinge einfach mal anders nochmal Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Und ganz viele Dinge, die du jetzt angesprochen hast, die er in seinem Buch quasi so manifestiert sozusagen, klingen banal, sind aber super schwer im Alltag umzusetzen, ja. Liebevoll mit seinen Mitmenschen umzugehen, klingt super banal, aber wie oft zickt man irgendwen an, weil irgendwas irgendwie blöd ist oder irgendwer triggert wieder irgendwas in einem und da ist man weit weg von liebevollem Verhalten, ja. Oder irgendwie auf seine innere Stimme zu hören. Also ich glaube, die wenigsten hören auf die Stimme, weil da überhaupt gar kein Raum ist, auf eine innere Stimme zu hören, weil irgendwie so viel To-Dos sind und on top noch irgendwas. Und also ich glaube, das sind sehr, sehr wertvolle und sehr, sehr weise Learnings tatsächlich von dem guten John Izzo, mit denen er ja auch tatsächlich auch Unternehmen berät, ne? Einfach im Kontext der Organisationspsychologie einfach auf Systeme zu gucken, wie können wir Arbeitswelten eigentlich schaffen, in denen das möglich ist, auch auf diese Themen zu gucken und das eben nicht jetzt irgendwie esoterisch, ne, jetzt gib mehr als du nimmst und sowas alles, sondern wirklich auch im Arbeitskontext. Was bedeutet das eigentlich für uns? Und das finde ich sehr, sehr spannend und auch cool. Also wirklich toll und man kann gar nicht genug solche Dinge auch mal lesen. Ein sehr zu empfehlendes Buch auf jeden Fall. Und genau, und Weisheit zu sehen. Ja, ich glaube, man braucht den Raum für sich selber erstmal, um dann zu erkennen, was ist Weisheit auch, ne? Also wo erkennt man das? Und was ich schön finde und vielleicht auch etwas ist, was jeder so mitnehmen kann, wirklich Menschen zu fragen auch, ne? Ja, also einfach mal den Opa oder wenn der Opa nicht mehr da ist, dann irgendwie einen älteren Freund der Familie oder einfach, meine Großeltern sind leider schon sehr, sehr lange tot, aber genau über diese Gespräche hätte ich mich so gefreut. Also, also das einfach mal so zu machen und macht das.
Auf jeden Fall.
Macht solche Sachen einfach.
Das ist ein sehr guter Tipp, weil das auch sonst sehr was sein kann, was man halt eben später bereut.
Ja.
Ne, gerade Menschen, die halt viel älter sind als man selbst, da ist es sehr wahrscheinlich, dass die gemeinsame Zeit irgendwo begrenzt ist und später kannst du diese Fragen halt eben nicht mehr stellen. Zum Beispiel diese Weisheit dir mitzunehmen, die dir ja gerne weitergegeben würde, wenn du nur fragst. Und ja, das ist halt super spannend daran, dass das so viele Sachen sind. Man hat so das Gefühl, alle wissen, worauf es ankommt, im Großen und Ganzen, aber keiner macht's. Mhm. So, ne? Und dann ist mal die Frage, warum eigentlich nicht? Und deshalb glaube ich auch, dass das super sein kann, wirklich, wenn man regelmäßig sich selbst diese Fragen vorlegen würde. Also kann jetzt auch mit einem Coach sein oder mit sonst wem. Muss man nicht alleine machen, kann man aber vielleicht auch alleine machen. Und es gibt natürlich auch Gründe dafür. Beispielsweise Zielkonflikte sind immer spannend im Leben, sich Dingen zu nähern, indem man sich Zielkonflikte klar macht. Es kann ja mal sein, und es ist andauernd so, dass es schwer ist, diese fünf Dinge auf einmal hinzukriegen. Ja, du sagst zum Beispiel, lebe so, dass du später nichts zu bereuen hast. Also gründe ich dieses Unternehmen, weil würde ich das jetzt nicht machen, dann würde ich es später bereuen. Und dann geht's wieder darum, habe ich vorhin gesagt, ja hier aber der Porsche und die Kinder und so weiter. Mhm. Natürlich die Zeit, die ich mit meinem Unternehmen verbringe, ist Zeit, die ich mit meinen Töchtern nicht verbringe.
Mhm. Ja.
So, also muss ich jetzt halt gucken, wie kriege ich beides zusammen? Ich möchte nicht bereuen, dass ich XY nicht gemacht habe, ich möchte aber auch für meine Töchter da sein. Wie kann ich halt eben beides hinkriegen? Und das ist dann was, das wäre dann eine Frage, die man sich vorlegen könnte, wenn man dann halt eben guckt, ich habe hier mal gelesen, das sind die fünf Geheimnisse des glücklichen Lebens und ich fand das irgendwie plausibel. Ne? Und wenn ich dann merke, so okay, das und das kriege ich gerade nicht hin, weil so und so, wie gehe ich damit um? Ich habe das Unternehmen nicht gegründet, mich nicht selbstständig gemacht wegen meiner Kinder. Werde ich damit glücklich oder ist das was ich später bereue? Oder andersrum, ich habe das Unternehmen gegründet und meine Tochter kennt mich nur von Fotos. Ne? So, kann ich damit später leben? Bin ich damit später glücklich? Finde ich das eigentlich in Ordnung? Finde ich das richtig und so weiter oder nicht?
Mhm.
So, und das ist dann die Schwierigkeit dabei.
Total. Und damit können wir aber eine total schöne Brücke gerade schlagen, nämlich zu unserer nächsten, zu Brené Brown. Ich habe sie vorhin schon angekündigt, eine tolle Frau. Denn um genau diese Thematik, die du gerade beschrieben hast, glaube ich, in so eine Balance zu kriegen, muss ich mir selber eingestehen, dass ich auch verletzlich sein kann und dass mir und meinem Business oder auch meiner Familie einfach einzugestehen, glaube ich, und auch zu sagen, hey, mir geht's damit auch gerade irgendwie nicht richtig gut, aber das ist gerade die Situation, ja, und da sich irgendwo ein Stück weit verwundbar auch zu machen, ja, und nicht der super coole Typ zu sein, der alles irgendwie fünfmal geiler macht als alle, sondern einfach zu sagen, ja genau, ich möchte gern diese fünf Dinge da hinkriegen, die der Iso da gesagt hat, aber gerade ist es einfach sehr schwer. So. Und was Brené macht, ist sich tatsächlich genau mit so einer Thematik zu beschäftigen und zu sagen, wo braucht es eigentlich Verwundbarkeit? Also wo braucht es eigentlich Vulnerability, so heißt das im schönen Wort auf Englisch, um einfach auch genau, also Verletzlichkeit sozusagen, Verwundbarkeit, Verletzlichkeit sichtbar zu machen, weil man eben nicht perfekt ist, ja. Und sie sagt ganz klar, I believe that you have to walk through vulnerability to get to courage. Also, ne, dass du quasi erstmal durch die Verletzlichkeit durchgehen musst, um mutig werden zu können. Und damit beschäftigt sie sich und sie sagt, sie macht das jeden Tag und ist da sehr, sehr glücklich. Und ihr Motto ist einfach Courage over Comfort, also Mut vor Komfort sozusagen. Und das ist das, was sie berühmt gemacht hat, sich diesem Thema sozusagen zu nähern. Und wir haben tatsächlich schon, beziehungsweise Philipp hat in Folge 44 schon mal über Brené gesprochen. Das ist schon ein bisschen her. Aber sie ist meine Lieblingsautorin und deswegen haben wir sie heute auch nochmal im Gepäck. Ich glaube, wir können zusätzlich nochmal sehr viel von ihr auch nochmal anderes lernen. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Das machen wir ja hier so bei Learnings. Brené Brown ist in San Antonio in den USA groß geworden. Sie ist 1965 geboren und ist eine US-amerikanische Autorin psychologischer Schriften zur Lebensführung. So, so sagt Wikipedia, ja. Autorin psychologischer Schriften zur Lebensführung. Klingt ja erstmal echt langweilig. Aber sie ist alles andere als langweilig. Sie hat ihre Karriere begonnen. Sie studierte tatsächlich Sozialarbeit an der University of Texas in Austin und hat dann auch dort quasi die Laufbahn gemacht, viele verschiedene andere Studien noch gemacht, Psychologie unter anderem und dort auch promoviert in 2002. Sie ist Forschungsprofessorin an der University of Houston, wo sie den Stiftungslehrstuhl der Huffington Foundation am Graduate College of Social Work innehat und sie ist Gastprofessorin für Management an der University of Texas, an der besagten, die ich gerade schon genannt habe, an der School of Business. Sie hat sich sehr, sehr viele Jahre mit Social Work beschäftigt. Das heißt, sie war eben auch draußen im Feld, wie man so schön sagt, ja. Und war eben nicht nur Theoretikerin, sondern hat unheimlich viel Forschungsprojekte gemacht und einfach Verhaltensforschung, sich auch mit Organisationsentwicklung, da haben wir die Brücke zu den anderen beiden auch beschäftigt. Und sie hat die letzten 2 Jahrzehnte eigentlich damit verbracht, Mut, Verletzlichkeit, Scham und Empathie zu studieren. Ja, etwas, was man ja jetzt nicht so auf jedem Lehrplan irgendwie findet. Und das hat sie dazu gebracht, auch diese Studien festzuhalten in Büchern. Und sie ist Autorin geworden und diese Bücher sind tatsächlich auch New York Times Nummer 1 Bestseller geworden. Und sie hat auch, wie man das ja heute so hat, ja, einen Podcast oder beziehungsweise 2 Spotify Podcasts, kann ich sehr empfehlen. Unlocking Us heißt der eine und der andere Dare to Lead, wo sie Interviews führt mit sehr spannenden Persönlichkeiten von Barack Obama, über wirklich jeden, den man mal irgendwo gehört hat. Also sie kennt wirklich Hinz und Kunz da draußen und hat sich wirklich mit spannenden Menschen beschäftigt. Ihre sehr lustige Art bricht so ein bisschen mit diesem Wissenschaftler-Vorurteil. Also sie erzählt immer sehr, sehr viel von sich, auch in den Büchern sehr, sehr viel persönliche Geschichten, persönliche Erfahrung, hat unheimlich viel Charme und Humor. Wenn man ihr zuhört, müsst ihr unbedingt mal machen, einen Podcast oder so von ihr zu hören. Sie, also zumindest ich, resoniere da sehr drauf, wie man so schön sagt. Mir macht das sehr viel Spaß, ihr zuzuhören. Ihre Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Und auch hier folgende Titel vielleicht für euch, wer Lust hat, da mal reinzugucken, reinzuhören. Dare to Lead, Braving the Wilderness, Rising Strong, Daring Greatly und The Gifts of Imperfection. Dann hat sie noch in den letzten Jahren ein Buch geschrieben, auch nochmal über Vulnerability, Shame, Resilience und and the Black Experience mit einer Co-Autorin zusammen. Und ich freue mich riesig, denn im November diesen Jahres kommt ihr neues Buch auf den Markt. Es heißt Atlas of the Heart, Mapping Meaningful Connection and the Language of Human Experience, wo sie wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr viele Themen, die in den letzten 2 Jahren gelaufen sind, gerade was auch die Situation mit Corona anging, mit dem ganzen, mit der Disconnection, die wir ja auch hatten, dadurch, dass Arbeit auf einmal anders geworden ist, thematisiert hat. Ich bin sehr gespannt. Also, wie ist sie bekannt geworden, beziehungsweise warum ist auf einmal dieses Thema Verletzlichkeit so interessant geworden? Sie hat einen sehr, sehr berühmten TED-Talk, The Power of Vulnerability, der mittlerweile über 50 Millionen Aufrufe hat und damit zu den 5 meistgesehenen TED-Talks gehört tatsächlich. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, also den müsst ihr euch angucken. Entweder den oder tatsächlich auf Netflix. Ja, sie ist die erste Forscherin, die einen gefilmten Vortrag auf Netflix hat. Und zwar heißt der Call to Courage. Ist im letzten, schon 2 Jahre her, 2019 rausgekommen. Dauert, glaube ich, wenn ich mich erinnern kann, eine gute Stunde. Kann man sich angucken, oh, man lernt so wahnsinnig viel. Sie ist einfach großartig. Also entweder den TED-Talk angucken oder auf Netflix Call to Courage. Jedem, den ich den bisher empfohlen habe, war dann danach sehr begeistert. Von daher auch an dieser Stelle, ich kriege da kein Geld für oder so. könnte man fast glauben, wie ich hier schwärme. Aber sie trifft einfach unheimlich viele Dinge sehr auf den Punkt. Und man kann eben auch ganz, ganz viel mitnehmen in seinen Arbeitsalltag daraus. Sie lebt mit ihrem Mann in Houston in Texas und hat 2 Kinder. Das vielleicht noch so am Rande. Und schauen wir uns doch mal ein bisschen genauer an, was die Magie ist, mit der Brené irgendwie die Bühnen dieser Welt rockt, ja. Also zum einen natürlich ihre Arbeit, klar, haben wir jetzt schon so ein bisschen irgendwie auch rausgefunden. Sie hat das Thema Scham aus der Tabuzone geholt, tatsächlich. Verletzlichkeit und Scham. und die Mechanismen und Grundlagen in tausenden von Interviews herausgearbeitet, wie keiner je zuvor. Das muss man sagen, das macht sie wirklich brillant, weil sie eben nicht nur auf der Theorieebene bleibt, sondern unheimlich praktisch in die praktische Anwendung geht, wo man gewöhnlich Verletzlichkeit, ja, mit Schwäche und Mangel an Integrität gleichsetzt. Zeigt sie nämlich auf, wie sehr Verletzlichkeit zu authentischer Lebensweise und Führung gehört. Also Lebensweise und auch Führung, ja, also Führung im Arbeitskontext sozusagen. Sie bezeichnet Verletzlichkeit als Geburtsort von Innovation, Kreativität und Veränderung und als direkte Maßeinheit für Mut. Also auch nochmal, ne, ganz interessant. Also ein Skill ja eigentlich, der so ein Soft-Skill irgendwo ist, den sie als Grundlage von Erfolg eigentlich ansetzt und sich damit beschäftigt hat, ja. Und das nächste, was sie natürlich berühmt gemacht hat, das habe ich schon erzählt, das sind natürlich ihre TED-Talks. Sie hat 2 TED-Talks gemacht, ist jetzt auch nicht unendliche Videos oder unendlich viele Bücher, sondern die sie draußen hat, die haben geknallt, würde ich mal sagen. Den ersten habe ich euch schon genannt. Und der zweite, 2 Jahre später, den nächsten TED-Talk, der hat den Titel Listening to Shame, also der Scham sozusagen zuhören. Und der Inhalt dieses Vortrags oder diesen Vortrags war es, was ist nach dem ersten Talk passiert? Denn damit hat sie auch nicht gerechnet, ja, mit so viel Zuspruch. Sie hat eigentlich über das gesprochen, was sie erforscht hat in den letzten 2 Jahrzehnten. Und das hat eine solche Welle ausgelöst. Also darüber spricht sie. Sie spricht über Verletzlichkeit, dass Verletzlichkeit keine Schwäche ist, sondern Mut tatsächlich. Also jemand, der sich öffnet, am Ende des Tages sehr viel Mut und Courage sagt man ja auch, mitbringt. Sie spricht darüber, was Versagen bedeutet, der Unterschied zwischen Scham und Schuld. Also ganz interessant. Aus dem Transkript zum Beispiel eines der Videos, da sagt sie, ich lernte nichts über Verletzlichkeit und Mut und Kreativität und Innovation durch das Studium von Verletzlichkeit. Ich lernte über diese Dinge durch das Studium von Scham. Das hat sie dann rausgefunden. Daher möchte ich sie in dieses Thema Scham einführen. Ja? Verschiedene Analysten nennen Scham den Sumpf der Seele. Und sie sagt so ein bisschen, wir gehen da hinein. Also Zweck ist nicht hineinzugehen und irgendein Haus zu bauen und dort zu leben, so im übertragenen Sinne, sondern es geht darum, Stiefel anzuziehen, durchzulaufen und uns dort auszukennen. Also sich eigentlich mit dem eigenen Sumpf der Seele auszukennen. Ja. Und sie sagt weiter, ich definiere Verletzlichkeit als emotionales Risiko, ausgeliefert zu sein. Na klar, logisch. Mhm. Ne? Unsicherheit. Und ich glaube jetzt, das ist mein 12. Jahr in dieser Forschungsrichtung, dass Verletzlichkeit unser genauestes Maß von Courage ist. Verletzlich zu sein, uns zu erkennen, zu geben, ehrlich zu sein. Und das thematisiert sie sehr brillant eben in den verschiedenen Büchern, die sie auch hat. Und 2 habe ich hier nochmal mitgebracht. Und sie schmückt das immer, das habe ich gerade schon gesagt, mit sehr lebendigen Geschichten aus ihrem eigenen Leben. Und sie hat auch ein sehr bewegendes Leben. Sie war zum Beispiel sehr extreme Alkoholikerin und ist ja seit vielen Jahren sober, wie man so schön sagt im Englischen. Also wie sagt man denn im Deutschen?
Nüchtern.
Nein, sagt man nicht. Trocken.
Nee, trocken, genau, trocken. Und spricht eben auch über dieses Thema, ne, was halt wirklich für sie auch ein riesen Thema war. Und viele andere bewegende Momente noch so aus ihrer Zeit und die sie halt dann eben auch quasi öffnet sozusagen. Und eins der ersten Bücher tatsächlich, das erschienen ist mit dem englischen Titel The Gift of Imperfection, also die Gaben der Unvollkommenheit sozusagen. Da hat sie auch sehr, sehr viele Forschungen und Interviews gemacht und die prägnanten Entdeckungen aus ihren Forschungen sind in diesem Buch so zusammengefasst. Also sie spricht dort über ihr eigenes bewegtes Leben, dann das elementarste menschliche Bedürfnis Zugehörigkeit, also auch etwas, was sehr interessant ist, auch im Business-Kontext zu übertragen, die Versuchung des Perfektionismus und und Vermeidung von Verletzlichkeit und Unvollkommenheit. Auch interessant, den Unterschied zwischen Scham und Schuld und die Unmöglichkeit, Gefühle selektiv zu betäuben. Und andere Themen wie Mut, Mitgefühl, Verbundenheit, Kraft der Liebe, der Zugehörigkeit, des Genugseins. Also viele Themen, ne, die aus der Psychologie kommen, aber die eben auch damit verbunden sind. Mitgefühl, Empathie, seelische Widerstandskraft, Dankbarkeit. Und da gibt es viele andere Punkte noch. Und sie sagt eben, Scham ist immer wieder ein Thema, was dabei aufkommt. Und sie sagt witzig, Scham hasst es, wenn sie in Worte gewickelt wird. Sie kann nicht überleben, wenn sie geteilt wird. Die Scham liebt eigentlich Verschwiegenheit. Und das Gefährlichste, was wir nach einer beschämenden Erfahrung tun können, ist, unsere Geschichte zu verstecken oder zu begraben. Wenn wir unsere Geschichte verleugnen, dann bilden sich Metastasen, so im übertragenen Sinne. Und das ist ganz interessant, wie sie das aufbricht sozusagen, wie sie da heranführt Stück für Stück, wie man sich eben damit auch beschäftigt. Ne? Mal sich selber so die Frage zu stellen, wann schäme ich mich eigentlich? Also in welchen Momenten schäme ich mich eigentlich und warum ist das denn so? Ne? Und ob das zu Hause ist oder im Job ist und wie gehe ich damit um? Und ein anderes Buch, das ist auch eins der Bestseller tatsächlich, Daring Greatly, How the Courage to be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent and Lead. Also auf Deutsch ganz knapp, Verletzlichkeit macht stark. Das Buch, was 2013 erschienen ist, da geht es eben auch um diese Themen, einige, die ich gerade schon genannt habe, ein großer Mangel unserer Kultur des Nicht-Genug-Seins. Mhm. Auch natürlich etwas, was wir, glaube ich, alle irgendwo kennen. Mythen zur Verletzlichkeit, Scham verstehen, das ist auch nochmal aufgegriffen. Dann auch den Unterschied Frauen und Männer beleuchtet sie nochmal über viele Experimente, ganz interessant. Und die Bildung und Arbeitswelt wieder menschlicher machen, auch ein Thema. Ne? Ich meine, jetzt haben wir, das ist wie lang? 8 Jahre her. Das sind ja Themen, die jetzt auch, ne, Human Experience und sowas, ne, Human Transformation. Das ist ja viel, was gerade kommt, was sie eben schon auch vor 10 Jahren thematisiert hat. Und sie sagt auch immer wieder, Empathie ist das Gegengift zu Scham. Also wenn man sich das so vorstellt, dass man Scham in so eine Petrischale wirft, braucht man 3 Dinge, um es exponentiell wachsen zu lassen. Heimlichkeit, Schweigen und Verurteilung. Also ne, wenn man das Gefühl hat, sich zu schämen und genau diese Dinge dann addiert, dann wächst, lässt man das wachsen. Und wenn man aber das Gleiche tut und Empathie quasi dazu packt, dann kann Scham nicht überleben. Also sehr, sehr interessant. Kann man auch, glaube ich, gar nicht in so 3 Sätzen hier zusammenfassen. Ich habe noch etwas mitgebracht aus einem Interview, und zwar zwischen Adam Grant und Brené Brown, also beide, die wir heute dabei haben. Ich habe das auch verlinkt. Das ist ein ganz interessantes Interview. Und das beschreibt nochmal so ein bisschen, vielleicht auch um das zu übertragen in einen Arbeitskontext, wenn es um Verletzlichkeit geht, wie wir damit umgehen. Und das möchte ich euch noch einmal teilen zum Ende. Adam Grant stellt die Frage bzw. thematisiert Folgendes. Er sagt, eine der Ängste, die viele Menschen mit sich herumtragen, ist, dass sie zur falschen Zeit oder mit der falschen Person sich verletzlich machen, ne? Sich öffnen sozusagen. Insbesondere, wenn sie in einer sehr leistungsorientierten Arbeitskultur leben, wo sie dann möglicherweise nicht als kompetent angesehen werden. Ja, das ist ja oft so ein Vorurteil, was man auch mitschleppt. Ja, und er sagt, wie finde ich heraus, welche Sicherheitslücke angemessen ist. Und sie sagt daraufhin, ich würde also sagen, dass man in einer performativen Kultur nie erfolgreich sein wird, wenn man nicht einige der Dinge hat, die wirklich verletzlich sind, wie zum Beispiel Neugier. Wenn du immer so tust, als wüsstest du alles und lernst nicht, dann wird das Kartenhaus irgendwann zusammenbrechen. Und die Leute stellen die falschen Fragen. Sie sagt, ihr wird oft die Frage gestellt, wie viel ist zu viel, um über meine Gefühle zu sprechen. Ne? Und sie sagt, das führt mich immer wieder zur gleichen Conclusio eigentlich. Verletzlichkeit minus Grenzen ist keine Verletzlichkeit. Also, ne, wenn ich Verletzlichkeit minus Grenzen, also wenn ich quasi sage, naja, aber ich mache mich nur so ein bisschen verletzlich. Also ich öffne mich, aber ich erzähle nicht alles. Also eigentlich öffne ich mich nur so ein ganz kleines bisschen, ja, so. Das ist keine Verletzlichkeit zeigen. So. Das ist sehr gesteuert quasi, etwas an Informationen mitteilen sozusagen. Und sie gibt noch ein Beispiel, etwas ein besseres Beispiel, um das vielleicht klar zu machen. Sie sagt, ich arbeite mit einer Gruppe neu finanzierter CEOs aus dem Silicon Valley zusammen. Einer von ihnen kam auf mich zu und sagte, ich werde mich jetzt mal so verletzlich machen, ne, vor meinem Team. Ich werde meinen Investoren und meinen Mitarbeitern sagen, wir sind überfordert gerade, ich weiß nicht, was ich tue und wir bluten Geld sozusagen. Und sie sagte daraufhin, okay, Sie müssen während des Teils, in dem ich sagte, Verletzlichkeit minus Grenzen ist keine Verletzlichkeit, irgendwie auf der Toilette gewesen sein. Wir müssen immer unsere Intention zum Teilen hinterfragen und hinterfragen, mit wem wir teilen und ob es das Richtige ist. Und dann sagt er, okay, meinst du, ich sollte das also jetzt nicht teilen? Und dann sagt sie, ich glaube, du wirst nie wieder Geld bekommen von deinen Investoren, wenn du das so teilst. Und ich denke, die Leute, die wahrscheinlich großartige Jobs bei dir hinterlassen haben, um dir bis hierhin zu folgen, die werden zu Unrecht in eine schreckliche Angstposition versetzt. Also wenn diese Gedanken buchstäblich durch ihren Kopf gehen gerade, sollten sie das unbedingt mit jemandem teilen. Aber die Frage ist, wer ist der richtige Ansprechpartner?
Okay.
Und Grant sagt, dass er diese Nuancen sehr schätzt, die man in die Verwundbarkeit einbringt. Also nur weil Verwundbarkeit hilft, Vertrauen aufzubauen, bedeutet das nicht, dass man alles mit allen Menschen teilen sollte.
Mhm.
Und ich denke, das ist ein sehr weit verbreitetes Missverständnis, sagt er. Und damit mache ich hier Cut von dem Interview, das geht noch weiter. Aber ich glaube, das ist was sehr, sehr interessant ist, weil wir auch gerade in einer Situation, glaube ich, sind, in Unternehmenskontexten, wo durch das Öffnen von Transformationsprojekten, von Transparenz in Arbeitsprozessen, Agilität oft gesagt wird, wir teilen jetzt alles miteinander. Es wird auf Kanban-Boards alles geteilt, es wird öffentlich gemacht. Ich erzähle als Führungskraft, wo ich zum Doktor gehe. Also es wird ja, ne, einfach auch ein bisschen das quasi verlangt schon fast. Und ich finde, dieses Beispiel macht nochmal sehr deutlich, trotzdem immer wieder auch sich zu veranschaulichen, an welchem Punkt ist welche Information richtig, wichtig und gut und wo öffne ich mich in meiner, ne, in meiner Emotion, in meiner Verletzlichkeit. Und deswegen ist auch mein Learning hieraus tatsächlich, wenn es um das Thema Verletzlichkeit geht, das ist wichtig und richtig und im richtigen Kontext das auch zu zeigen, macht stark und mutig. Genau, Punkt. Und das finde ich ganz toll. Ich finde, das beschreibt sie sehr, sehr gut, dass wir das brauchen, um am Ende des Tages auch mutig quasi Neues zu entwickeln, zu innovieren, im Arbeitsalltag produktiv zu sein und so weiter. Und dass das einfach eine Grundlage dessen ist, glaube ich auch, für sich selber erfolgreich zu sein.
Cool. Ja, viel Stuff. Ich glaube auf jeden Fall, das Bild, was du am Anfang hattest, ich weiß nicht, ob es von dir war oder von ihr mit den Gummistiefeln und dem Sumpf, das,
ja.
Ne? Das ist da auf jeden Fall so. Das ist nicht unbedingt was, wo man sich denkt, oder ich mir jetzt denke, ich möchte mich ganz dringend auf 350 Seiten mit Verletzlichkeit oder gerade mit Scham irgendwo so zu beschäftigen.
Ja, absolut.
Umso mehr kann es so sein, dass das etwas bringt, es zu tun, ne, und da zu gucken. Und ist dann natürlich total spannend, wie das, was du gerade meintest, so auf der einen Seite, man soll Verlässlichkeit teilen, dann aber auch nicht mit jedem und wo und wie. Und dann ist wieder, ne, was heißt das dann?
Genau.
Wie geht man jetzt zum Beispiel damit um, wenn man eine Karriere vielleicht in einem großen Konzern macht oder sonst was und da diese Leute hat, die gar nicht auf das Ziel hinarbeiten, sondern auf ihre eigene Karriere hinarbeiten und rumtaktieren und sagen wir mal, du hast jemanden, wo du das Gefühl hast, der will dich da wegschießen. So.
Mhm.
Der sucht jetzt nur deine Schwächen, um dann deutlich zu machen, ja hier, sie kann es ja nicht, ne, sieht man ja. Dementsprechend nehmen wir ihr den Job jetzt weg und sie darf sich dann wieder in die letzte Reihe setzen und ich übernehme dann jetzt mal ab hier. Ne? Und in so einem Punkt ist jetzt die Frage, wie komme ich dann weiter damit, Verlässlichkeit zu zeigen? Also das ist generell die Frage, wie komme ich damit weiter? Wie gehe ich damit halt um? Und kann mir das dann helfen? Und wie mache ich das dann? Und immer nur so zu tun, als sei man perfekt und fehlerfrei, wird einen aber wahrscheinlich auch nicht weiterbringen. Also ja, super spannendes Thema, was für mich dann auch noch viele Fragen irgendwie auflegt, wo jetzt, nachdem jetzt schon Philipp und du sie einmal empfohlen haben, ich glaube, ich muss dann irgendwann auch noch mal eines dieser Bücher zulesen.
Unbedingt, auf jeden Fall.
Zulegen und ein bisschen weiter noch einlesen.
Netflix einfach. Netflix ist am einfachsten. Call to Courage.
Okay, das einfachste ist Learnings, das zweiteinfachste ist Netflix. Da habe ich schon, genau. Ist schon fast wie ein halbes Buch gelesen.
Ja, total. Schön, cool. Wir sind am Ende von unseren inspirierenden Psychologen, Thoughtleadern, Autoren, großartige Bücher dabei gehabt, glaube ich. Also auf jeden Fall einige Ideen vielleicht auch schon für Weihnachtsgeschenke. Wer weiß, man sollte ja früh genug anfangen. So, was haben wir? Ja. Oktober. Genau. Von daher, who knows, wem ihr damit eine Freude machen könnt. Wir kommen zum Ende und fassen mal unsere Learnings zusammen, würde ich sagen, oder?
Yes.
Ich starte mal direkt. Und zwar, Learning Nummer 1 bei mir, denke wie ein Wissenschaftler. Lass deine Ideen nie zu Ideologien werden und halte dich immer in einer Umdenkschleife auf, die es ermöglicht, neues Wissen zu erlangen. Und das zweite jetzt hier ganz brandaktuell von Brené, Verletzlichkeit im richtigen Kontext zu zeigen, macht stark und mutig.
Dankeschön. Dann komme ich zu meinen zwei Learnings, die ich von John Izzo mitgebracht habe. Einmal, die 5 Geheimnisse eines glücklichen Lebens. Sei dir selbst treu, lebe so, dass du später nichts zu bereuen hast. Lass Liebe in dir lebendig werden, lebe im Augenblick und gib mehr, als du nimmst. Und zuletzt, Weisheit ist die Fähigkeit zu erkennen, worauf es wirklich ankommt und dies in das eigene Leben zu integrieren. Und wie das geht, da haben wir viel drüber gehört.
Absolut.
War spannend heute. Vielen Dank. Wir genau. Alle hören uns dann wieder nächste Woche bei Learnings.
Genau, bis nächste Woche.
Bis
macht's
dann.
Gut.
Ciao, ciao.